Ich habe jetzt eine Mail bekommen, die Tage, mit der Einladung zum 30-jährigen Abi-Treffen. Es soll stattfinden in Dillenburg in der Erbse. Die Beginnszenen habt ihr eben gesehen. Was ist das, was passiert, wenn du Menschen nach ganz vielen Jahren wieder siehst, so dieses, ach, wie geht's dir? Und dann kommt was? Keine Aufzählung, auch du weißt ja, in meinem Leben ist mir Folgendes nicht gelungen, 1, 2, 3. Bin im Moment in den Punkten total schlecht unterwegs. Sondern im Grunde nach erzählt man dann erstmal über das, was gerade gut läuft. Das ist so das Normale. Da geht es um meine Stärke, dann geht es um deine Stärke. Und dann haben wir uns eben einen Text angehört von Paulus, der sagt, das ist total irre, wenn ich jetzt sowas mache, mal zu erzählen, worüber ich mich eigentlich freuen kann und worüber ich mich rühmen kann. Und er kommt ja zu dem Schluss, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist in unserer heutigen Welt erstmal total gaga. Damit kommst du auch nicht weit. Also wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe, und ich darf ja einige führen, und da kommt ein Bewerber rein und er sagt als erstes, hier Rogensüß, ey, wir wollen uns ja wirklich kennenlernen, ne? Ich erzähle dir jetzt erstmal, wo ich es echt nicht drauf habe. Ja? Ich will dich ja schon mal warnen, wo es schiefgehen könnte. Und weißt du, so an der einen Stelle, da habe ich echt meinen Schlag weg. Ich weiß, das hat jeder, aber da ist meiner. Total vielversprechend eigentlich, oder? Wird funktionieren. Aber wenn Paulus das so sagt, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark, dann ist ja eine andere Frage dahinter. Nach wie viel Schwäche sollten wir denn streben? Ja, also was müsste euer Ziel nach heute Morgen sein, um so schwach wie möglich zu werden, damit Christus so stark wie möglich durch euch wirken kann? Ist das der Aufruf? Und wie passt das zu dem, wo wir gerade leben? Ja, zum Thema, wo wir gerade leben. Überschriften. Das eine ist ein Naturgesetz, zumindest bei den Tieren. Der Stärkere setzt sich durch. Das ist so. Das andere ist auch ein Naturgesetz in der heutigen Zeit, ganz häufig in der Wirtschaft. Der Große frisst den Kleinen. In der letzten Zeit hat das so ein bisschen Ergänzung gefunden durch der Schnelle frisst den Langsamen. Aber gefressen wird irgendwie immer jemand. Und damit sind wir so ein paar Eingangsfragen, wo ich gedacht habe, die sind eigentlich mal ganz spannend. Jetzt mal ganz persönlich an dich. Bist du eigentlich stark oder bist du schwach? Bist du eher stark oder eher schwach? Und wenn ich so für mich darüber nachdenke, dann fühle ich mich schon mal mit dem Gedankengang, mich schwach zu fühlen, doof. Also will ich mich schon mal eher stark fühlen. Jetzt ist natürlich die Frage, an welchem Maßstab orientierst du das denn? An der Größe deines Hauses? An der Anzahl deiner Pferdepflegerinnen? An dem Einkommen, was du hast? An der Anzahl der Mitarbeiter? An den Followern auf Facebook? An den Likes, die du auf irgendwelche Kommentare bekommst? Woran orientierst du, ob du stark oder ob du schwach bist? Was ist denn da dein Maßstab? Gibt es Sachen, auf die du stolz bist? Wie ist das eigentlich? Wie möchtest du, dass andere dich wahrnehmen und was machst du dafür? Und das fängt ja bei Kleinigkeiten an. Immer dann, wenn wir Gäste eingeladen haben, dann fangen wir irgendwie nochmal an, Wohnung mehr herzurichten als sonst. Ist es die Frage, weil es den anderen gut gehen soll oder weil wir gerne so wahrgenommen werden wollen, wie es dann da aussieht? Wenn du dich morgens für Gemeinde fertig machst und dir überlegst, was ziehst du an? Wenn du für irgendeine Veranstaltung eingeladen bist und du stehst vorm Kleiderschrank, sage ich häufig schon mal in meiner Schwäche, Petra, hilf mir. Ja? Aber dann möchtest du doch meistens gut aussehen. Dann ist die Frage, was willst du den anderen zur Verfügung stellen? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden hier vorne gesehen, der als erstes gesagt hat, ich erzähle euch jetzt gerade mal alles das, was bei mir schiefläuft? Und dann ist ja die Frage, warum ist dir das eigentlich wichtig, wie andere dich wahrnehmen? Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, dass du auf Facebook so viele Follower hast? Oder ich weiß, Facebook ist schon wieder durch, ist nur was für Alte und selbst da bin ich noch nicht gelandet. Ja? Also ganz egal, wo ihr im Moment gerade unterwegs seid, warum ist das wichtig für dich? Und was tust du nicht alles dafür, Welchen Aufwand betreibst du, damit andere die Wahrnehmung von dir bekommen, die du gerne hättest? Sind aus meiner Sicht insofern hochspannende Fragen, weil ich möchte mich gleich als erstes so ein bisschen mit den Korinthern beschäftigen. Da könnte man ja sagen, naja klar, die haben es nicht kapiert. Die Frage ist, sind wir überhaupt anders? Also sind die Menschen, als die wir heute leben, eigentlich total anders als damals? Ich glaube, da kommt man sehr schnell zur Einschätzung kaum, weil sich an unserer Gendisposition, an dem, was uns als Menschen ausmacht, eigentlich nichts verändert hat. Siegfried hat eben schon mal so ein bisschen den biblischen Rahmen angedeutet. Da hatte Paulus echt Stress und er hat sich gegen zwei verschiedene Sachen gleichzeitig wehren müssen. Also er war aus Korinth raus, war eine ganze Zeit lang da, hat Gemeinde aufgebaut und dann kamen diejenigen, das ist noch vor dem Text, den Siegfried eben gelesen hat, das waren dann die Irrlehrer aus seiner Sicht. Also die haben echt einen Mist erzählt. Die haben die Gemeinde wieder von Gott weggebracht, anstatt ihn näher zu denen hinzubringen. Und mit diesen Irrlehrern hat er sich auseinandergesetzt. Und hat dann auch gesagt, und die werden am Ende die verdiente Strafe Gottes dafür erhalten, dass sie mein Volk und das Volk Gottes wieder von ihm wegbringen. Daneben gab es aber auch eine Diskussion in Korinth. Die haben nicht nur auf diese Irrlehrer gehört, die irgendwie da total klasse unterwegs waren, sondern die haben gesagt, naja, warte mal, Paulus. Ey, so ganz von Anfang an warst du ja nicht mit dabei. Du bist ja im Zweifel nur ein Apostel, wenn du überhaupt einer bist. Aber da gibt es auch noch die Urapostel. Die sitzen in Jerusalem und die haben es drauf. Und dann hatte Paulus so wirklich diese zwei Fronten, kann man fast sagen, wo er dann sich und seinen Dienst verteidigen musste und das versucht hat. Und daneben sagt er, und das geht unserem Predigtabschnitt auch voraus, er sagt, das, was ich erlebe und das, was wir hier miteinander erleben, auch wenn das nicht für jeden echte Realität ist, ist, dass er sagt, selbst der Satan gibt sich als Engel aus und so ist es nicht erstaunlich, wenn seine Diener es ihm nachmachen und sich als Diener Gottes tarnen. Da sagt er, da werden Leute hier vorne auf dieses Möbelstück klettern, werden euch einen vom Pferd erzählen und dabei so tun, als wären sie Diener Gottes. Das passiert. Das ist eine Realität. Weil das ist der geistliche Kampf, der um die Seelen der Menschen tobt, zwischen dem, was Gott rechnen möchte und das, was der Teufel versuchen möchte, zu verhindern. Die Korinther selbst lebten, das dürfte jetzt nicht vergleichen, Korinth ist nicht gewesen wie Rodenbach, ne? Sondern Korinth war damals Metropole. Da pulsierte das Leben. Also da musst du schon in eine richtig fette Großstadt in Deutschland fahren und dann musst du mal da durch die Straßen gehen und dann musst du da mal gucken, bist du jetzt als Deutscher noch so wirklich zu Hause? Das ist so richtig Multikulti, das ist weltoffen, da machst du Sachen mit und alles Mögliche. Und das war Korinth damals auch. Das war nicht irgendwie so Dorf, wo immer noch die Leute lebten, die schon ewig da lebten, sondern da war richtig was los und das war so dieses Spagat, den die Korinther auch zu vollziehen hatten. Wie kommst du denn damit klar, in einer modernen Gesellschaft, mit allem, was von dir einer modernen Gesellschaft quasi gefordert wird, mit der Offenheit, die du zeigen sollst, mit den Modeerscheinungen, die du mitmachen sollst und auf der anderen Seite einem christlichen Glauben, der manchmal halt schon so ein bisschen angestaubt wirkt. Ja, und das andere habe ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet, ne? Also das hier ist jetzt quasi der Predigtext am Anfang in dem Wettbewerb. Korinth sucht den Superleiter aller Alleskönner Christ, ne? Also dieser Supertalent in Israel, der dann wirklich was zu sagen hat und weitergeben kann. Für mich eine der spannendsten Fragen ist, warum passierte das denn in Korinth so, wie das passierte? Und wo passiert uns das gegebenenfalls, was in Korinth passierte? Und deswegen so ein paar Sachen noch vorneweg gestellt, was wir als Menschen für uns brauchen. Wissenschaftlich erwiesen, will auch nicht zu tief einsteigen, aber so ein paar Sachen muss man wirklich mal durchgehen, sind total wichtig. Ein erster Teil, den wir brauchen, ist Bindung und Zugehörigkeit. Wir wollen irgendwo dazugehören. Zu einer Familie, zu einer Gemeinde, zu einem Verein, zu was weiß ich auch immer. Es ist uns wichtig, dazu zu gehören. Das ist auch in unserer Veranlagung mit drin. Wir sind auf Beziehung hin geschaffen von Gott. Und das andere ist auch ganz einfach. Alle diejenigen, die nicht auf Beziehung standen, die haben sich nicht fortgepflanzt. Die sind irgendwann verstorben. Ja? Also wir sind sozusagen das Ergebnis von Menschen, die auf Beziehung standen. Deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch wir auf Beziehung angelegt sind und dass wir Bindung und Zugehörigkeit brauchen. Der zweite Teil ist für vieles in unserem Leben wichtig. Ich habe jetzt den Spruch gehört, auf jedem Boot, das dampft und segelt, gibt es einen, der das Ganze regelt. So, jetzt ist die Frage, wer ist das in deinem Leben? Naja, ich versuche das schon eigentlich in meinem Leben zu sein, der das Ganze regelt. Mir geht schon ganz gut, wenn ich die Kontrolle habe und mir läuft es nicht aus dem Ruder. Mir geht schon ganz gut, wenn ich die nächsten Schritte absehen und einschätzen kann. Und Stress passiert dann, wenn du auf einmal Kontrollverlust hast, wenn du es nicht mehr Herr über die Dinge bist, wenn es wirklich aus dem Ruder läuft, wenn du nicht mehr weißt, was du jetzt tun sollst, damit es gut wird. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir suchen Sachen, die unseren Selbstwert erhöhen. Wir suchen Sachen, wo es uns gut mitgeht. Die sagen, hey, bist ein toller Typ. Wir umgeben uns auch gern mit Menschen, die uns im Zweifel mal sagen, hey, bist ein toller Typ. Das tut uns gut. Und das ist auch nichts Schlimmes, das ist vollkommen normal. Und immer dann, wenn dieser Selbstwert angegriffen wird, immer dann, wenn jemand kommt und sagt, überleg mal, da bist du vielleicht doof unterwegs, fällt uns das wesentlich schwerer. Und dann sind wir so gestrickt, dass wir gerne Sachen machen, auf die wir schlicht und ergreifend Lust haben. Ihr macht auch gerne schöne Sachen, auf die ihr Lust habt. Und dann gibt es den Schmerzensgeldanteil im Gehalt. Das sind die Sachen, die muss man eben auch machen, weil sie irgendwie dazugehören, aber Lust hat man darauf meistens keine. Das sind Sachen, so sind wir als Menschen angelegt, das waren damals die Korinther, das seid heute ihr, das sind wir und das macht uns aus. Und dann kommt ein zweiter Teil dazu und den finde ich auch sehr spannend. Es gibt verschiedenste wissenschaftliche Untersuchungen, auf was wir achten. Ich mache euch mal ein Beispiel. Also ich habe mich eigentlich total drauf gefreut, heute Morgen bei euch zu sein. Bin total begeistert, jetzt hier was weitergeben zu können. Jetzt ist die Frage, was kommt an? Ja? Was hättet ihr jetzt mitgenommen? Ja, der hatte gerade mal gar keinen Bock, oder? Und der Punkt ist, dass Gestik und Mimik und wie wir reden, wie wir intonieren, wie wir modulieren in der Sprache oder sonst irgendwas, macht den größten Teil der Wirkung dessen aus, was an Kommunikation ankommt. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, die einen sagen, es sind über 80%, gibt andere, die sagen über 90%. Also der Botschaft ist quasi, du kannst fast erzählen, was du willst, wenn du eine geile Rhetorik hast und in der Lage bist, das mit einer guten Körpersprache rüberzubekommen, dann wirst du Menschen damit ein gutes Stück weit begeistern. Genau das war das Problem von Paulus. Das hatte der gerade gar nicht. Dass er Botschaft zu verkünden hatte, ist eine ganze Bibel voll von. Aber irgendwie konnte man dem offenkundig nicht so gut zuhören. Und jetzt ist die Frage, was macht das mit euch? Kennt ihr das? Wer steht denn heute im Gemeindebrief? Ui. Da ist der Inhalt ja schon fast egal. Da weiß ich ja schon, es kann nichts werden, so wie der redet. Das sind Sachen, die passieren uns ganz normal. Das passiert uns im Alltag. Wem hört ihr gerne zu, wem hört ihr nicht gerne zu? Und ist da wirklich noch ein Inhalt drin oder nicht? Und dann kommt in unserer heutigen Zeit dazu, etwas gut zu machen, reicht nicht mehr aus. Du musst das auch gut verkaufen. Klappern gehört zum Handwerk. Tue Gutes und rede darüber. Früher hat man gelernt, Eigenlob stinkt. Das ist kein aktuelles Thema mehr. Ja, das mag zwar immer noch so sein, aber das ist nicht mehr up to date, darfst du heute nicht mehr machen. Da kriegen Kinder in der Schule schon beigebracht, wie sie sich am besten präsentieren. Ja, da tauchen heute bei mir auf der Arbeit 20, 22-Jährige auf, die stellen sich mit dem Selbstbewusstsein vorne hin, halten eine Präsentation, wo ich sage, ist der Hammer. Gehört heute mit dazu, verkauf dich gut. Und genau in die Situation, genau in die Prägung, in genau das, was Menschsein ausmacht, kommt jetzt ein Paulus und sagt, pass mal auf. Ich sag dir, an wen du dich binden sollst. Du sollst dich binden an einen menschgewordenen Gott. An einen schwachen, menschgewordenen Gott, der als Verbrecher ans Kreuz geschlagen wurde und anschließend gestorben ist. Er ist auferstanden, ja. Aber er war nicht der Gott, auf den damals ein ganzes Volk gewartet hat. Die warteten auf einen starken Gott, der endlich wieder alles in Ordnung bringt, der seine Macht aufrichtet, der die Römer aus dem Land schmeißt. Und das war das Angebot. Korinther, ihr in eurer weltoffenen Stadt, ihr mit all dem, was eure Gesellschaft ausmacht, bindet euch an diesen schwach gewordenen Gott in Menschengestalt, der am Kreuz hängt. Zweite Botschaft. Auf jedem Boot, das dampft und segelt, gib mal die Kontrolle ab. Da weiß doch jeder, der lange genug mit unserem Herrn unterwegs ist, wie schwierig genau das ist. Gib mal die Kontrolle ab und vertrau mal ganz fest darauf, dass dann alles gut wird. Selbstwerterhöhung, Selbstwertschutz. Paulus sagt, ich konnte es gar nicht mehr mitzählen, wie häufig, dass er gesagt hat, ich mache mich gerade total zum Narren. Das hat nichts mehr mit Selbstwert zu tun, nachdem Paulus an der Stelle so, sondern er sagt an der Stelle, ich mache mich gerade total zum Narren für euch. Und ich glaube, es ist ein Teil von Christsein, sich für andere zum Narren zu machen in der eigenen Wahrnehmung, um denen so zu begegnen, wie sie es brauchen. Ja, und ganz zum Lust, das Ding mit der Lust und mit der Unlust. 5x39 Hiebe, eigentlich waren es 40, sie haben nur einen weniger gemacht, damit es nicht zu viel wird. 3x ausgepeitscht, 1x gesteinigt, 3x Schiffbruch, paar Mal ausgeraubt, paar Mal sonst irgendwas. Das ist doch eine tolle Aussicht, oder? Hey, folge mir nach. Hab da was für dich. Total klasse. Und das macht, glaube ich, auch deutlich, und das ist ja das, wovon die Bibel auch voll ist. Paulus sagt, ich mache jetzt hier etwas, was totaler Quatsch ist. Ich rühme mich und meine Taten. Das, was totaler Quatsch ist, ist in unserer Welt total normal. Und was in der Bibel total richtig erscheint, sich an einen schwachen Gott zu binden, an einen vermeintlich schwachen Gott zu binden, Kontrolle und Orientierung abzugeben an ihn, ihm nachzufolgen, sich Punkten im Leben auszusetzen, die vielleicht nicht nur schön sind. Das ist in der Bibel genau das Richtige und das erscheint in der Welt, und das sagt dann die Bibel ja auch, das erscheint für die meisten Menschen einfach total Banane. Das kann doch nicht lebenswert sein, genau so etwas in dem Moment zu leben. Ja, und bei Paulus kam eins noch mit dazu. Ich achte jetzt mal darauf, ob das heute Morgen auch passiert, aber es wird in der Apostelgeschichte berichtet, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Und zusätzlich kippen seine Zuhörer aus dem Fenster, wenn er redet. Echt, steht drin, Eutychus oder wie er gehießen hat, hat im Fensterrahmen gesessen und ist irgendwann eingeschlafen, hintenrum rausgefallen und war tot, als er unten ankam. Ne? Also wie er das heute Morgen auch immer empfindet, ich versuche es mal nicht ganz so lang zu machen, wir haben ja auch die Fenster dicht gehalten, da wird es nicht ganz so schlimm, also versucht zur Seite umzufallen. Das war einfach Paulus an der Stelle nicht gegeben. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil das ist ja so die Frage, ist Korinth nur Korinth oder ist Korinth ein Stück weit überall? Und jetzt ist so die Frage, was funktioniert eigentlich bei dir? Das Prinzip Kaffeefahrt und Rheumadecken? Also wenn mir schon jemand so nett ist, was mit auf den Weg zu geben, dann muss ich doch auch netterweise was zurückgeben oder was mitmachen oder was weiß ich auch immer. Oder funktioniert bei dir super gut dieses nur heute 25% Rabatt? Künstliche Verknappung. Ab morgen geht das gar nicht mehr und du fühlst dich gut, wenn du dieses tolle Angebot mitgenommen hast. Oder kennst du das, dass du Personen in deinem Leben hast, wo du denkst, Mensch, wenn der das sagt, dann muss das ja stimmen. Kennst du das vom kleinen Jahr zum großen Jahr? Du fängst mit einem kleinen Jahr an, ja, und dann wird das Jahr immer ein bisschen größer und irgendwann kommst du aus dieser ganzen Ja-Sagerei nicht mehr raus, bauen ganze Verkaufsprozesse drauf auf. Spannend finde ich es insbesondere bei Politikern. Es gibt ja immer diese Ranking der beliebteste Politiker. Auf was basiert das denn? Dass man den Menschen so gut zugehört hat, dass man ganz genau weiß, welche Programmatik die vertreten? Oder hat man ganz häufig genau diese Nummer, Körpersprache, Rhetorik, hey, der ist so nett, der muss auch eine gute Botschaft haben. Was in unserer heutigen Zeit besonders gut funktioniert ist, andere an dieser Stelle haben auch gekauft oder gemacht oder sonst was. Wenn so viele sich dafür entschieden haben, dann muss es doch gut sein. Wir haben jetzt unsere neueste Senseo-Kaffeemaschine gekauft und da steht mittlerweile drauf Volks-Senseo. Die ist für euch alle. Ne? Die finden alle gut. Hey, da gibt es Punkte mit dabei. Da springe ich drauf an. Da gibt es Punkte mit dabei, da bin ich überzeugt davon. Da springt ihr drauf an. Wir sind manipulierbar, wir sind beeinflussbar durch alles Mögliche, womit wir uns in dem Moment gut fühlen, wenn wir anschließend was gemacht haben. Und da sagt Paulus, Hey, und genau dadurch lasst ihr euch zu Sklaven machen. Ihr seid total unfrei. Ihr strebt nach Freiheit. Ihr meint, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ihr seid unfrei, weil ihr lasst euch von solchen Themenstellungen in euer Leben so reinreden, dass ihr etwas macht, was ihr normalerweise gar nicht machen würdet. Ich mache es an einem Beispiel. Bitte, das ist jetzt keine Verteufelung von Smartphones. Als sie bei uns eingeführt wurden und eine neue Mail kam, blinkte das rote Lämpchen. Bei Petra blinkt im Moment ein grünes Lämpchen auf dem Smartphone, wenn irgendwas Neues ankommt. Bei meinen Kindern blinkt sonst was. Aber dieses blinkende Lämpchen löst auf einmal eine ganz neue Regel in deinem Leben aus. Ich beobachte das immer, wenn irgendwo was blinkt, wie sehr die Menschen diesen Impuls haben, das Ding jetzt anfassen zu müssen, weil das jetzt wichtig ist. Ich habe früher gelernt, nach 8 Uhr abends kannst du keine Leute mehr anrufen, aber du kannst WhatsApps bis nachts um 3 schreiben. Dieses Ding hat auf einmal Gewalt über dich. Ich habe gestern mich mit meiner Schwägerin unterhalten, die sagen, wir haben in Kanada Urlaub gemacht. Wir sind eingestiegen im Flieger, ausgestiegen aus dem Flieger, sind vom Flughafen weggefahren, auf einmal war das Netz weg. Wir sind durch Kanada, durch die Wildnis gefahren, wir hatten gar kein Netz. Wir haben 2 Tage gebraucht, um uns überhaupt daran zu gewöhnen, nicht mehr aufs Smartphone zu gucken. Und trotzdem haben wir es manchmal noch getan, um noch ganz sicher zu gehen, dass das Netz immer noch nicht wieder da ist. Uns erwachsen neue Anforderungen daraus. 5 Tage die Woche reichen nicht mehr. Arbeitsmäßig sollte man 6-7 Tage die Woche erreichbar sein. Könnte ja sein, es ist doch noch irgendwas drin. Passiert mir auch. Wie häufig gehe ich am Wochenende noch mal im Arbeitszimmer vorbei und gucke mal, ob gerade noch eine Mail gekommen ist. Es sind einfach Sachen mit dabei, wo wir als Menschen reagieren, wo wir in Systemen drin sind und uns anders verhalten. Und die meisten Sachen, die wir als Menschen machen, die machen wir unterbewusst. Ihr überlegt euch ganz selten das, was ihr gerade macht. Ihr habt euch wenig gerade die Körperhaltung überlegt, die ihr jetzt gerade einnehmt. Der Josef hat gerade mal den Fuß gehoben, dann hat er mal die Hände so ausgestreckt, wieder so gemacht. Hat er sich nicht überlegt, das passiert einfach. Die meisten der Sachen, die wir machen, passieren einfach. Und weil wir so geprägt sind, prägt das auch unser Verhalten gegenüber Gott. Wir haben so tief in uns drin, wir wollen auch Gott beeindrucken. Wir wollen auch vor Gott gut dastehen. Wir wollen auch vor Gott unsere Schwächen nicht eingestehen müssen, weil es fühlt sich irgendwie doof an. Und eigentlich sind wir doch gar nicht so verkehrt. Wir haben uns eben darüber unterhalten, Siegfried und ich, dass er gesagt hat, er hat so Schwierigkeiten, auch Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, weil wir sind doch eigentlich gut unterwegs. Und im Vergleich passt es doch in unserem Leben. Das sind die Verhaltensweisen, die wir haben. An der Stelle, wer hat heute Morgen eine Bibel mit dabei und nutzt sie, während ich hier im Moment rede, auch gerade? 1, 2, 3. Ganz im Ernst. Hier in dieser Gemeinde, von diesem Möbelstück aus oder daneben stehend, wurden schon Sachen vorgelesen, die stehen in der Bibel gar nicht. Das merke ich dann immer, wenn den Menschen was beim Vorlesen passiert, wo sie das Wort nicht richtig aufnehmen und ganz ein anderes Wort dahinsetzen, was aber den Zusammenhang total verzerrt. Hier wurde auch schon von der Kanzel Sachen erzählt, die stehen auch in der Bibel überhaupt nicht drin. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die verkehrt sind. Wie wollt ihr denn rausfinden, dass das so ist? Und das ist für mich sowas, auch fürs ganze Leben. Die Frage ist doch, wenn du da Menschen hast, die dir in dein Leben reinreden, denen du das Recht gibst, in dein Leben reinzureden, woran überprüfst du, dass das, was sie sagen, tatsächlich richtig für dein Leben ist? Da haben wir Armbänder mit What would Jesus do? Was würde Jesus tun an der Stelle? Und ich glaube, das ist sehr gut, immer wieder zu prüfen, stimmt das jetzt gerade, was der Rockensüß davon erzählt? Solltet ihr tun? Könnte sein, das ist nicht so. Ja? Prüft das. Prüft das, weil es wichtig ist, nicht irgendwelchen Irrlehrern hinterherzulaufen, wie die in Korinth, oder irgendwelche Menschen, die nur in der Lage waren, schön zu reden, irgendwas zu glauben, wo der Inhalt überhaupt nicht vorhanden war. Prüft das. Und dann ist die Frage, auch in der Predigt, achtet drauf, wo ist in der Predigt genau das mit drin, dass du in der Predigt diesem menschgewordenen, schwachen Gott Jesus Christus begegnet, der für deine Sünden gestorben ist? Wenn das da nicht mit drin ist, wenn es nur aus Appellen steht, mach dein Leben schöner, dann ist die Frage, hat das was mit der Bibel zu tun? Und ganz am Schluss, mein größter Makel ist, kannst du schön reden oder kannst du auch schön leben? Ja? Findet sich das in deinem Leben wieder, was du da erzählst? Das ist da, wo Paulus sagt, ich will mich gar nicht wegen irgendwas rühmen, sondern die Leute sollen aus meinem Leben herauslesen können, wofür ich stehe. Weil mein Reden und mein Leben müssen zusammenpassen. Und deswegen ganz im Ernst, prüft das. Nehmt das ernst, prüft das, was hier vorne passiert, prüft das, was in eurem Leben passiert. Und die Bibel hat da viel, viel Hilfestellung dafür. So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, wie wir sind. Wir wissen, wir sind verführbar, wir sind manipulierbar. Wir wissen, wir brauchen gewisse Sachen. Und jetzt kommt dieses Dingen mit der Schwäche. Damit wir das mit der Schwäche verstehen, müssen wir vorher nochmal etwas verstehen, was für Paulus die Basis gewesen ist von allem, was er gemacht hat. Wir haben im letzten Jahr ganz viel in diesem Reformationsjahr über Glaube allein, Gnade allein und so weiter gemacht. Und da gehe ich jetzt nochmal ganz kurz mit einer Folie hier drauf ein, auf Glaube allein. Denn er hat den Korinthern ja gesagt, ihr lasst euch versklaven, ihr lasst euch ins Gesicht schlagen, ihr lasst euch schlecht behandeln, alles Mögliche von eurem kompletten Umfeld. Und eigentlich strebt ihr doch genau nach dieser Freiheit. Und dann ist die Frage auch für dich hier, was kann dich denn wirklich frei machen? Und da jetzt nochmal so einmal kurz durch, weil ich es für extrem wichtig erachte. Keine Äußerlichkeit der Welt, egal wie du deine Wahrnehmung frisieren willst, egal wie du deine Wahrnehmung nach außen gestalten willst, egal, ob es dir super gut geht oder was auch immer, nichts, was an dir äußerlich ist, egal wie gut es tust, wird dich vor Gott gerecht und frei machen können. Und dann kommt der Lebensentwurf von Paulus dagegen. Egal, wie häufig du ausgepeitscht wurdest, egal, wie häufig du Schiffbruch erlitten hast, egal, wie häufig du nicht genug zu essen gehabt hast, egal, wie häufig du gefroren hast, es kann deiner Seele keinen Schaden zufügen. Es kann deine Seele nicht gefangen nehmen. Und das ist für Paulus ganz wichtig, wo er nachher dann auch zu seiner Schwäche Stellung nimmt, wo er sagt, meine Stärke, die Stärke meines Lebens, die habe ich genau darin, dass dieser Glaube, den ich an meinen Herrn habe, alleine dazu führt, dass ich frei bin, so frei, dass mich keiner gefangen nehmen kann, so frei, dass ich mich nicht mit Uraposteln, mit anderen Irrlehrern oder sonst etwas vergleichen muss, sondern ich bin frei, weil ich an meinen Herrn glaube und seine Gerechtigkeit zugesprochen bekommen habe. Und umgekehrt kann damit auch nichts, was ich vermeintlich tue, was ich vielleicht anders machen sollte in der Außenwirkung, dazu führen, dass mir diese Freiheit an der Stelle wieder weggenommen wird. Und jetzt geht's aus meiner Sicht zu dem Ding mit der Schwäche. Erster Punkt. Da ist die Übersetzung, die Siegfried und ich jetzt hier in dem Moment benutzen, auch schon näher am Urtext dran. Ich habe es jetzt hier auch nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung hinaus. Aus der Lutherbibel kennen wir das ja, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Verständnis? Meine Kraft ist in den schwachen Menschen mächtig. Das ist eigentlich nicht gemeint. Gemeint ist, meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das ist ein Unterschied. Ist eine Akzentverschiebung vom schwachen Menschen hin zur Schwachheit als solches. Und deswegen gilt eben auch nicht auf die erstgestellte Frage ganz am Anfang, wie viel Schwäche darf es denn sein? Je schwächer, desto besser und je schwächer, desto christlicher. In der Bibel steht nicht drin, sei faul, lass dich total gehen, sei mutlos, lass einfach alles von dir gehen, sondern in der Bibel steht drin, stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid dafür da, um Salz, um Würze in das Leben von Menschen reinzubringen. Dafür seid ihr da. Jetzt ist die Frage, was meint denn dann die Schwäche, wenn wir auf der anderen Seite doch Salz sein sollen, wenn wir das Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen, wenn wir unsere Gaben einsetzen sollen, wenn wir versuchen sollen, so gut wie nur möglich unser Christsein zu leben? Dann kommen ein paar Zusagen, die für mich in dem drinstecken, was anschließend bei Paulus passiert. Eine Zusage von Jesus an Paulus ist, du bist, wie du bist. Und damit gehören auch deine Grenzen, deine Begrenzungen, deine Schwachheiten gehören zu dir. Das war ja in Paulus drin. Er sagt ja, ich habe nicht einmal darum gebeten, Mensch, Jesus, nimm das doch von mir, diesen Pfahl oder den Dorn in meinem Fleisch, was immer es gewesen sein mag. Nimm das doch von mir. Er sagt nachher, ich habe 3-mal von meinem Herrn zu hören bekommen, lass dir an meiner Gnade genügen. 3-mal hat er das gesagt bekommen. Dann frage ich mich immer, wie häufig wird er darum gebeten haben, dass es anders wird? 10-mal? 100-mal? 1000-mal? Wie häufig wird das der Fall gewesen sein? Und trotzdem sagt Gott an der Stelle, sagt Jesus zu ihm, hey, deine Grenzen, die gehören zu dir. Eure Grenzen gehören zu euch. Und die machen dich in den Augen deines Herrn nicht besser oder schlechter. Und weil sie dich nicht besser oder schlechter machen, musst du dich auch nicht permanent vergleichen, weil das ist das, was wir in unserem Leben tun. Wir vergleichen uns permanent mit anderen. Wir haben permanent diesen Vergleichsmaßstab, wer ist stark und wer ist schwach. Wir gucken permanent, was hat der für eine Eigenschaft, die ich auch gerne hätte. Und wir verzweifeln manchmal genau an den Eigenschaften, die wir nicht haben. Ich kann mir das bei Paulus vorstellen. Stell dir vor, du stehst hier vorne, es kippt einer aus dem Fenster, schlägt unten auf und ist tot, weil er eingeschlafen ist. Wie häufig wird sich Paulus danach gesehnt haben, so ein bisschen besser in der Rhetorik unterwegs zu sein, ein bisschen besser begeisternder reden zu können, als das, was er hingekriegt hat. Und er kriegt hier gesagt, hey, das ist in Ordnung. Du bist genauso, wie du bist, bist du gut. Deswegen habe ich dich so geschaffen. Es macht dich im Vergleich zu anderen nicht schlechter oder besser. Und du musst dich auch nicht permanent mit anderen vergleichen. Und dazu gehört aber auch, dass Gott dich so gemacht hat, wie du bist. Und du kannst Sachen, die kein anderer kann. Paulus konnte Sachen, die kein anderer konnte. Das auszuhalten, was er alles ausgehalten hat. Also ich weiß nicht, wie oft ich mich hätte auspeitschen, verprügeln, Schiffbruch erleiden lassen oder sonst was. Ich hätte wahrscheinlich längst gesagt, sucht ihr euch einen anderen Clown, ich suche mir einen anderen Zirkus. Das kannst du nur, wenn du auch was zu geben hast. Und jeder, das ist eine biblische Gewissheit, jeder hat etwas zu geben, was anderen in dem Moment auch gut tut. Und dann hat Paulus diese Erlebnisse gehabt, von denen er berichtet, hey, ich habe vom Paradies gehört. Ich wurde in den dritten Himmel versetzt. Ich habe keine Ahnung, ob ich im ganzen Körper da war oder nur mit dem Geist, das weiß nur Gott, aber ich war im dritten Himmel. Wo ist die Verwandlung von Paulus passiert? Nicht im dritten Himmel, nicht im Höheren des Paradieses. Die Verwandlung von Paulus, die er hier in dem Text zum Ausdruck bringt, ist dort passiert, wo er genau diese Schwäche ganz schlimm und schmerzlich empfunden hat. Und dann kommt noch eins dazu. Wir hatten eben die Frage an einer Stelle, habe ich genug gebetet? Und wir haben ja häufig so die Frage, ne? Haben wir genug getan? Haben wir genug gebetet? Haben wir den Zähler in der Maschine Gottes häufig genug angetippt, dass da jetzt so viele Gebete eingeflossen sind, dass Gott anschließend was macht? Wir haben eine Zusage, dass unsere Gebete erhört werden. Paulus hat das erlebt. Er hat gesagt, meine Gebete sind erhört worden. Gott hat die gehört. Er hat auch darauf reagiert. Dummerweise überhaupt nicht so, wie Paulus das haben wollte. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für uns total wichtig ist, wenn wir um Heilung beten, wenn wir um Veränderung unserer Situation beten, wenn wir um eine Gabe oder eine Stärke beten oder sonst was und es nicht eintritt, heißt das nicht, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, sondern ist halt gerade mal der Meinung, dass es anders besser laufen würde. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung im Leben als Christ. Und die Gnade, die wir haben, ist ganzheitlich. Die hilft nicht nur so ein bisschen in dieser kleinen Situation. Das ist dieser Ausspruch, lass dir an meiner Gnade genügen, denn sie betrifft dein ganzes Leben. Ein paar Sachen, die wir beachten sollten, wenn wir mit dem Spruch umgehen. Ich tue mich extrem schwer damit, mit meinen Schwächen richtig umzugehen. Und es sind jedes Mal Grenzerfahrungen mit der eigenen Person und Persönlichkeit. und die tun weh. Und deswegen kann es, glaube ich, auch keinen sorglosen Umgang mit diesem Punkt geben. Wenn du mit einem Menschen zusammen bist, dem es gerade nicht gut geht, der sich schwach fühlt, ist es, glaube ich, nicht gut zu sagen, hey, ist doch super, weil genau jetzt ist die Kraft Gottes in dir bestimmt ganz mächtig. Das sind dann die Ratschläge, die Schläge sind. Dieses Bekenntnis von Paulus, was am Ende kommt, das ist nicht billig. Ich glaube, jeder, der schon lange unterwegs ist und sich so die eine oder andere Erkenntnis hat erarbeiten müssen, weiß, das war nicht billig. Wir lernen auch selten in den Phasen, wo es uns richtig gut geht, sondern meistens nur in den Phasen, wo es uns echt schlecht geht. Und wenn wir in diesen Phasen unterwegs sind, dann kommen wir am Ende mit einer Erkenntnis heraus, die aber nicht ausnahmslos dann allen passt. Und deswegen muss man vieles von diesen Sachen auch wirklich selbst durchleben und erleben. Und das ist genau der Punkt. Paulus hat diese Erkenntnis: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit oder bei den Schwachen mächtig. Hat er nicht im dritten Himmel kennengelernt. Er hat es nicht kennengelernt, als er im Paradies rum war. Nicht kennengelernt, als er sonstige Erkenntnisse geschenkt bekommen hat oder sonst irgendwas. Sondern er hat sie genau da kennengelernt, wo es ihn am meisten wehgetan hat. Und er sagt, das ist der Dorn in meinem Fleisch und den hat Gott einfach nicht weggenommen. Und genau mit diesem Dorn in seinem Fleisch ist eine Erkenntnis gewachsen, die anderweitig nie gekommen wäre. Wäre schön, wir kämen dahin, dass wir mit unseren Schwächen hier besser umgehen könnten, offener umgehen könnten. Dass es normal ist, dass wir Schwächen auch einander erzählen können. Geht mir gerade schlecht mit und das. Kriegt das und das überhaupt nicht hin. Denn wenn wir das nicht schaffen als Gemeinde, dass hier ein Ort ist, wo Schwäche normal ist, wo Fehler gemacht werden dürfen, weil jeder Mensch Fehler macht, dann orientieren wir uns viel zu sehr an dem, was die Bibel als wirklich Narrheit bezeichnet, dem, wie die Welt so funktioniert. Vielleicht noch eine Denksportaufgabe zum Mitnehmen. Paulus betont mehrfach: Ich rede jetzt gerade Unsinn. Er macht's dann aber dennoch. Warum denn? Ich bin überzeugt davon, das ist genau die schlaflose Nacht, die schlaflosen Nächte, es ist die Sorge um die Korinther, es ist die Hingabe für diese Gemeinde, die er mitgegründet hat, wo er sagt, ich mache mich jetzt für euch zum Affen. Ich mache jetzt Sachen, wo mir klar ist, Gott will das eigentlich gar nicht, aber mir geht es um euch. Und wenn ich euch nicht anders erreichen kann als so, dann mache ich auch das. Herausforderung für uns als Gemeinde. Wo machen wir uns in Anführungsstrichen zum Affen für andere, um Menschen in deren Welt so zu erreichen? Und wo bleiben wir an der Stelle gleichzeitig authentisch, wie Paulus es getan hat, indem er deutlich macht: Hey, pass mal auf, das mache ich jetzt nicht für mich, sondern wenn ihr euch für so schlau haltet, wenn ihr das braucht, wenn ihr mal einen richtigen Angeber und Protzkopf vorne braucht, dann gebe ich euch den jetzt, einfach nur, weil ich um euch kämpfe. Ansonsten bin ich das aber nicht und die Bibel ist das auch nicht. Um dieses Spagat hinzukriegen zwischen, was ist das, was wir tun sollten, nach welchen Werten wir leben sollten und auf der anderen Seite Menschen in deren Welt so zu begegnen, wie sie es brauchen, um einen Weg in die Welt Gottes zu finden, ist, glaube ich, ein sehr herausfordernder. Manchmal einer, wofür man Mut braucht, manchmal einer, wo man vielleicht auch eine Schamgrenze überwinden muss, weil das etwas ist, wo man für sich selbst sagt, jetzt kannst du gerade nicht in den Spiegel gucken, weil eigentlich ist das total daneben. Am Ende bleibt die Frage: Was ist stark und was ist schwach? Stark waren vor 500 Jahren nicht Papst und Kaiser, sondern ein kleiner Mönch in Wittenberg namens Martin Luther. Stark war vor 70 Jahren nicht die SS, sondern Dietrich Bonhoeffer. Stark war nicht der Ku Klux Klan mit weißen Masken und der Verfolgung der schwarzen Minderheit, sondern Martin Luther King. Stark ist auch nicht der Stein, sondern gerade jetzt im Moment passt das, glaube ich, gut, wenn man sieht, was Wasser alles in Bewegung bringt. Stark ist auch nicht das Schwert, sondern das Kreuz. Stark ist auch nicht der Hass, sondern die Liebe. Stark ist nicht der Fürst dieser Welt, der Satan, der Teufel, sondern Jesus Christus. Und stark ist auch nicht der Tod, sondern das Leben. Und dann kommt Paulus am Ende dazu, dass er sagt, wenn das stark ist, dann bin ich zufrieden mit meiner Schwäche und bin damit versöhnt, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Das ist was, was ich mir wünsche, egoistisch, was ich euch von Herzen wünsche, dass wir dahin kommen, unterscheiden zu können, was ist stark, was ist wirklich stark, wo dürfen wir schwach sein, weil wir genau so gemacht sind und wo dürfen wir unsere Grenzen haben und woran dürfen wir genau darauf vertrauen, dass diese Kraft unseres Herrn, die ihm von Toten auferweckt hat, auch unser Leben mit Kraft erfüllen kann. Amen. Ich bete noch mit uns und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben, weil die Bibel voll ist von Beispielen schwacher Menschen. Sie ist voll von Menschen, die Begrenzungen gehabt haben, die nicht das gemacht haben, was du wolltest. Sie ist voll mit Menschen, die manchmal genau das Gegenteil davon getan haben, was du möchtest. Und trotzdem können wir heute bezeugen, weltweit ist genau dieses Wort, was ganz im Kleinen angefangen hat, weltumspannend unterwegs. Wir sind Teil, wir gehören zu einer riesigen Gemeinschaft von Kindern Gottes, die jetzt auch deswegen beten können, weil du genau diese Schwachheit in deinem Sohn gesucht hast, du ihn auf die Erde geschickt hast, ihn für unsere Sünden ans Kreuz hast nageln lassen, damit wir jetzt zu dir kommen können. Vielen Dank dafür. Und dein Wort ist voll davon, von Orientierung. Wo soll unser Leben hingehen? Warum ist das Leben mit dir ein gutes Leben? Und warum sollten wir die Kontrolle über unser Leben an dich abgeben? Ganz einfach deswegen, weil du viel höhere Gedanken hast, weitere Gedanken hast, bessere Gedanken hast, uns einfach drauf hast. Und danke dafür, dass du uns den größten Wert gibst, den ein Mensch im Leben nur erhalten kann. Du hast deinen Sohn für uns geopfert. Und wie viel mehr kann unser Leben an Wert besitzen als genau das? Und wie viel mehr kann unser Leben an Wert erhöht werden als die Gewissheit, dass wir nichts mehr dafür tun müssen, um unseren Wert bei dir noch zu erhöhen? Und danke, dass es nicht nur Frust ist, mit dir unterwegs zu sein, im Gegenteil, dass es einfach auch viele tolle Erlebnisse mit dir gemeinsam gibt. Auch davon ist die Bibel toll, Dinge mit dir zu erleben in deiner Nachfolge. Und deswegen möchte ich dich einfach preisen und möchte dich bitten, dass jeder, der heute hier ist, das in seinem Herzen mit nach Hause nehmen kann, was er braucht, was in seine Situation hineinpasst, dass du Herzen dort veränderst und uns einfach zu einer Gemeinde machst, wo Schwachheit vollkommen in Ordnung ist, wo Fehler vollkommen normal sind und wir, wo wir wirklich gut auch genau mit diesen Dingen umgehen. Denn wenn wir damit gut umgehen, dann sind wir wirklich anders und diese Andersartigkeit, die macht dein Reich anziehend. Amen.